Hi, willkommen in meiner Session. Was bringt mir denn dieses IoT-Zeugs? From Makers to Business. Ich bin Olivia Klose, Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. IoT, Internet of Things, was ist denn das? Das ist ja so ein Buzzword, was mittlerweile irgendwie jeder machen möchte, auf dieses Boot jetzt momentan auch jeder reinspringen möchte. Die vier Komponenten, die ich bei IoT auf jeden Fall sehe, ist natürlich Things, die Devices, die Dinge brauchen wir erstmal. Aber dabei hakt es dann auch wieder bei den meisten, weil gerade in der Maker-Szene denkt man so, ja, okay, das ist ja cool, dass ich hier, also ich möchte nur meine LEDs zum Blinken bringen. Das ist nicht IoT, das ist alles schön Makers, aber IoT, da geht es wirklich auch um das I in IoT, also Internet. Für Internet brauchen wir erstmal ein Netzwerk oder Kommunikation, weil diese Devices möchten ja oder sollten irgendwie miteinander kommunizieren. Und wenn ich kommunizieren sage, heißt, okay, Informationen sollten irgendwie ausgetauscht werden, sprich Daten sollten ausgetauscht werden. Und ich komme jetzt eher so von der Big Data Ecke und da reden wir immer von so einem Data Lake, also so einem Staudamm an Daten. Mittlerweile ist es ja super billig, alles Mögliche schön abzuspeichern, aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht unseren Staudamm an Daten haben und dann einfach später so in 10 Jahren rausfinden, was wir denn mit den Daten anfangen können. Nein, deswegen wollen wir dann auch gleich hier dieser vierte Punkt analysieren. Etwas wirklich, also so Aktionen aus den Daten, die wir hier zusammengesammelt haben, schön ableiten. Jetzt gerade hier in Deutschland ist ja dann auch in Verbindung zu IoT auch sehr oft der Begriff Industrie 4.0 dabei. Und natürlich, wir hier von einem Industriestaat reden wir immer sehr gerne von industriellen Revolutionen. Gehen wir nochmal kurz alle möglichen Revolutionen durch oder industriellen Revolutionen durch, die wir bisher durchgemacht haben. Natürlich angefangen mit der ersten industriellen Revolution und zwar der Mechanisierung, wo es darum geht, erstmal ja natürlich alles schön, dass nicht jeder irgendwie schön sticken müsste oder spinnen müsste, sondern dass das automatisch eben gemacht wird. Die nächste Revolution war dann diese Elektrifizierung, also alles über ein Fließband sozusagen. Und das dritte war dann sozusagen diese Automatisierung. Ich habe jetzt fälschlicherweise bei der ersten industriellen Revolution schon automatisiert gesagt. Da ging es eher erstmal darum, okay, hier Dampflokomotive und so weiter und so fort. In dem dritten geht es erstmal darum, okay, ich habe hier meine Produktlinie und so wird automatisch dann mein Auto zusammengestellt. Das vierte ist ja dann hierbei die Vernetzung. Und da nehme ich immer sehr gerne die Analogie zu einem Fußballteam. Es ist schön und gut, dass wir da einzelne richtig klasse Fußballspieler haben, aber mit einem Fußballspieler können wir keine WMs jetzt gewinnen. Hierbei geht es darum, als Team miteinander wirklich den Mehrwert zu bringen und das so weit wie möglich noch weiter zu optimieren. Und hier sehen wir eben die Verbindung zwischen Industrie 4.0 und IoT. Hier sehen wir natürlich die Devices, die Vernetzung. Und wenn Devices, Vernetzung, auch natürlich hier die Daten und die Analysen hierbei. Aber bei Industrie 4.0 ist das primär auch in der Industrie vorhanden. Hier geht es darum, die Produktlinien, soweit es geht, noch weiter zu optimieren. Da gibt es einige richtig gute Studien zu IoT, wie viel Potenzial denn hinter IoT steckt. Es gibt unterschiedliche Zahlen, wie viele Devices denn jetzt 2020 ans Internet angebunden sind. Das hieße wahrscheinlich 2020, dass im Durchschnitt jeder auf der Erde, 6 Devices ans Internet angeschlossen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Team hier denke, bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten schon weit über die 6 sind, im Haushalt alleine. Zum einen hier Gartner ist der Meinung, 25 Millionen Devices werden 2020 ans Internet angebunden sein. Andere sagen irgendwie Trillionen und so weiter und so fort. Fakt ist, es werden extrem viele Devices angebunden sein. Deswegen ist ja auch hier IPv6-Adressen dann dazugekommen. Wenn wir jetzt von Devices reden, ist das eine Vielzahl an unterschiedlichen Devices. Wir jetzt natürlich von der Microsoft-Welt sehen hier ganz klar ein Windows Phone als Device, eine Kinect als Device, was auch ans Internet angeschlossen ist, Microsoft Band, weil all diese Daten, die erfasst werden durch ein Microsoft Band, das ist ja eine schiere Anzahl, was man alles Mögliche daraus finden kann. Und wenn man das jetzt für jede also für jedes, was man irgendwie erfasst, dafür extra einen Sensor anbringen würde, dann hieß es, dass man an meinem Körper irgendwie 50 Sensoren angebracht sind. Ist jetzt nicht wirklich erstrebenswert, deswegen, also erstrebenswert ist, so vieles wie möglich in ein Ding schön kompakt dazu, irgendwie festzuhalten. Wenn wir von Devices reden, geht es auch immer wieder in Richtung Maker Scene. Hier habe ich 4 Boards dargestellt, zum einen den Raspberry Pi, was extrem interessant ist, darauf werde ich noch später genauer drauf eingehen. Dann natürlich Tesselboards, die sogenannten Hipster-Devices in der Maker-Scene. Damit würde man dann durch Node.js dann bestimmte Skripte drauf deployen. Und dann natürlich auch Arduino Yun, Arduino Uno. Gehen wir mal auf die Devices genauer ein, und zwar dem sogenannten Raspberry Pi 2. Die Raspberry Pis sind, also ist quasi auch ein voll funktionierender Computer, mit dem man sehr schnell auch programmieren lernen kann. Das war auch die Vision hinter Raspberry Pi. Die sind so beliebt geworden, dass sie sich mittlerweile 6 Millionen Mal weltweit verkauft haben. Wir jetzt als Fußballnation, was heißt denn jetzt 6 Millionen Mal? Wenn wir jetzt all diese 6 Millionen Raspberry Pis nebeneinander legen würden, dann würde das 10 Fußballfelder abdecken können. Ich komme jetzt hier aus München. Was heißt das jetzt in Allianz Arenas? Damit würden wir quasi 6,5 Allianz Arenas komplett mit Raspberry Pis abdecken können. Also wir sehen, es ist eine ziemlich große Anzahl an Raspberry Pis, die bisher weltweit verkauft wurden. Was hinter diesem Raspberry Pi steckt, ist, ja, wir haben erstmal USB-Ports, HDMI-Port, das heißt, wir können das auch an einen HDMI-Monitor direkt anschließen, Ethernet-Port, internetfähig heißt das, und dann noch weitere GPIO-Pins, also General Pin in and Output, womit wir dann noch weitere Schaltkreise erstellen können. Darauf werde ich jetzt nicht unbedingt weiter drauf eingehen, dazu gibt es genug MVA-Kurse, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Da ist natürlich die Frage, okay, wir haben jetzt unsere Devices, wie kriege ich denn da jetzt ein Betriebssystem da drauf? Raspberry Pi war bisher immer Open Source, dementsprechend auch basiert auf Linux, aber seit kurzem gibt es auch Windows 10 IoT Core, kostenlos herunterzuladen für einen Raspberry Pi zum Beispiel. Und das installiere ich dann eben auf eine Micro-SD-Karte. Und diese Micro-SD-Karte stecke ich einfach in Raspberry Pi 2 rein. Und so war es das dann. Es funktioniert. Und ich habe ja schon gesagt, Windows 10 auf dem Raspberry Pi heißt jetzt nicht, dass man da jetzt hier Startmenü mit allen möglichen Kacheln sieht. Nein, das ist sozusagen die abgespeckteste Form von Windows 10, die es gibt, eben für kleine Devices wie zum Beispiel dem Raspberry Pi 2. Das Coole daran ist, man kann dann eben über Visual Studio Apps programmieren und die dann auf den Raspberry Pi deployen. Und wir nennen es immer auch sehr gerne One Code to Rule Them All. Das heißt, wir haben diese universelle oder Universal Windows Plattform. Wir können eine App schreiben für eine Xbox, für ein Windows Phone, für einen Laptop als Applikation oder auch für einen Raspberry Pi. Das hieße jetzt, also in der Maker Scene ist sozusagen ein Hello World Beispiel immer so blinky, das heißt, wir wollen eine LED zum Blinken bringen. Das heißt, den Code, den wir dann schreiben als Blinky für einen Raspberry Pi 2, können wir dann auch auf eine Xbox deployen oder auf weitere Windows 10 Applikationen. Wir haben jetzt diese Devices gesehen und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Devices schön und gut, aber ganz wichtig ist natürlich das I in IoT, also das Internet. Und Internet bei uns, bei Microsoft, heißt dann natürlich auch unsere Cloud-Plattform namens Microsoft Azure. Und dafür haben wir ein Angebot namens Azure IoT Suite. So ähnlich wie Cortana Analytics Suite ist das ein Sammelsurium an vielen verschiedenen Azure-Diensten, die relevant sind für IoT-Szenarien. Hierzu kommen dann noch sogenannte Pre-Configured Solutions, also vorkonfigurierte Lösungen, wo man anhand eines Dashboards, was sehr ähnlich aussieht wie Power BI, dann gleich reingucken kann, was denn gerade bei meinen Sensoren oder so abgeht. Wir sehen hier auch, ziemlich klar wieder diese vier Komponenten. Natürlich angefangen mit den Devices, dann verbinden, also Kommunikation muss ja irgendwie hergestellt werden. Dann der dritte Punkt, Daten bzw. analysieren. Und zum Schluss, also ja, wir haben diese vier Punkte eigentlich schon abgedeckt, aber wir wollen ja auch nicht nur irgendwelche Excel-Tabellen sehen, sondern möchten irgendwie das gut in ein Dashboard einbauen können, damit ich als Inhaber meiner Produktlinie sehen kann, ah, okay, Maschinenteil Nummer 365 ist gerade am Blinken, da ist irgendwas schiefgelaufen, ich sollte da mal vorbeischauen. Was ich hier auch ganz schön finde, ist, wir hören immer von Internet of Things, bei uns heißt es Internet of Your Things. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon alle möglichen Devices gebaut oder schon eingepflanzt, weil IoT ist ja jetzt per se eigentlich nichts Neues. Hier geht es aber darum, ja, diese Devices, die du hast, nicht alle in die Tonne werfen. Nein, die kannst du behalten, weil all diese Devices können auch an Azure angebunden werden. Dementsprechend sehen wir hier auch verschiedene Betriebssysteme, unter anderem auch Android oder hier auch Real-Time Operating Systems, die angebunden werden können an Azure IoT oder an Azure allgemein. Analysieren, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Real-Time Streaming oder Batch Analytics und so weiter und so fort. Und zum Schluss natürlich möchten wir die dann in Geschäftsprozesse rein integrieren und idealerweise dann auch die Prozesse schön transformieren. Die Dienste, die dahinter stecken, sind folgendermaßen. Natürlich Device Connectivity. Wir haben hier erstmal ein Event Hub, wo es darum geht, so viele Daten wie nur möglich in kürzester Zeit schön einzusammeln. Storage, also wo das dann alles abgespeichert wird. Und Analyse-Dienste, da sind die klassischen vier Dienste da auch aufgelistet. Ganz neu dabei ist auch ein IoT-Hub, wo es darum geht, Command and Control, also dass ich als Inhaber tatsächlich von meiner Applikation aus kontrollieren kann, was da auf kontrollieren kann, indem ich bestimmte Sensoren oder bestimmte Geräte ausschalten kann. Hier habe ich ein Beispiel oder ich werde jetzt einige Beispiele durchgehen, wie denn IoT oder Windows 10 und Azure IoT Suite genutzt werden können. Hier haben zwei Kollegen einen Tech-Talk gemacht, indem sie eine Lampe nicht über einen Schalter ein- und ausschalten möchten, sondern über Cortana und zwar von dem Microsoft Band aus. Hier sagt Marco zum Beispiel einfach rein, es werde Licht und voilà, im Handy ist das angekommen, sagt, läuft bei dir und kurze Zeit später geht die Lampe an. Es werde Licht. Was dahinter steckt, ist erstmal, okay, wir haben hier ein Microsoft Band verbunden mit dem Handy. Wir haben eine Windows Phone App, die dann eben das registriert. Okay, es wurde ein Befehl abgegeben, es sollte Licht werden. Diese Message wurde dann weitergeleitet an Azure, an eine Azure Queue. Und wir sehen dann hier auf dem Schreibtisch auch noch, kann man so erahnen, dass da noch ein Raspberry Pi dabei ist. Diese Message wird dann weiter oder diese Nachricht wird weitergeleitet an Raspberry Pi und über ein Relay wird dann die Lampe eingeschaltet. Ist eine klassische IKEA-Lampe, das kann man zu Hause super einfach auch nachbauen. Dazu gibt es einen MVA-Kurs, was man später auch in meinem Blog finden kann. Ein anderes cooles Beispiel ist, wo man Project Oxford mit einbauen kann. Die Face-APIs oder die berühmten Face-APIs, die bei howold.net zum Beispiel auch dabei waren, werden hier genommen, um zu erkennen, welche Person denn gerade vor der Tür da ist. Und die Tür sollte sich nur öffnen, wenn genau jetzt die Olivia hier steht oder der Oliver und so weiter und so fort. Und dahinter steckt dann sozusagen eine Datenbank an all den möglichen Gesichtern, die erkannt werden oder die erlaubt werden. Da kann ich mir so gut vorstellen, so beim Minority Report, wo dann hier erstmal die Hand abgefragt wird, sozusagen dann Iris und so weiter und so fort. Und hier ist das sowas Simples wie die Face-APIs von Project Oxford angebunden an Raspberry Pi und dementsprechend wird dann auch so ein Trigger ausgelöst, wer dann die Tür öffnen kann oder nicht. Wir sehen hier gerade eine Person, die nicht erlaubt wurde und die wird erstmal rein, also hinzugefügt in diese Datenbank von Gesichtern, die rein darf. Okay, wurde hinzugefügt, stellt sich dann davor vor der Tür und voilà, er darf die Tür öffnen. funktioniert einwandfrei. Was steckt dahinter? Raspberry Pi, Project Oxford und die Azure Cloud. Wenn wir das jetzt ein bisschen seriöser haben möchten, gab es einen ziemlich coolen Showcase, und zwar in der Industrie mit Krones. Da ging es darum erstmal, ja, Krones ist eines der Weltmarktführer in Sachen Flaschen abfüllen. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, wir haben hier unsere Produktlinie. Pro Produktlinie haben wir so und so viele Geräte oder Maschinenteile. Pro Maschinenteil sind dann irgendwie 10 Sensoren. Und wir haben ja nicht nur diese eine Produktlinie, sondern mehrere in einer Fabrik, und wir haben 50 Fabriken weltweit. Und hier können wir anhand dieses Screenshots erkennen, ah, okay, in dieser einen Produktlinie ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn wir das mal noch anders sehen würden, und zwar eher consumerlastig, und zwar in London, da wurde Azure IoT sozusagen auch angewandt in der London Tube. Wir können hier sehen, schön in einem Überblick, in einer Überblicks-App, okay, natürlich die Landkarte für die Tubes, können uns das genauer angucken, okay, was für eine Tube Station steckt denn jetzt hier hinter. Und gerade als Infrastructure Supervisor, also als Manager oder als Betreuer für bestimmte Tube Stations, möchte ich immer den Überblick behalten, wer von meinen Technikern sind denn jetzt an welcher Station vor Ort. Okay, wir können sehen, Oxford Circus ist eines der Stationen, die wir uns mal näher angucken möchten. Und wir haben hier auch wieder im Überblick genau, welche Rolltreppe da gerade nicht funktioniert. Und das wäre immer sehr schmerzhaft, wenn ich meinen Koffer auf einer Rolltreppe hochtragen muss, weil die Rolltreppe einfach nicht funktioniert. Wir sehen, okay, die funktioniert nicht. Was mache ich? Ich möchte ein Ticket erstellen. Anhand dieses Ticket erstellen kann ich dann auch sofort einen meiner Techniker darauf hinweisen, hey, du bist eigentlich gar nicht so weit von dieser Station entfernt. Wie wär's, wenn du jetzt dahin fährst oder dahin gehst, um mal zu checken, wie man das schnell lösen kann. Wir haben jetzt erstmal die Sicht gehabt von dem Supervisor. Jetzt gucken wir mal, wie es denn aussieht für einen der Techniker. Und hier in diesem Fall, als wäre ich jetzt der Jeff. Und sehe, ah, okay, es wurde eine Task erstellt. Die Task habe ich jetzt einfach completed, und deswegen habe ich das zum Schluss dann gesagt, voilà, passt, habe ich erledigt, die Rolltreppe läuft wieder. Wir haben jetzt hier einige Szenarien gesehen, einige witzige mit den Face APIs, wenn es darum geht, die Tür zu öffnen oder nicht, und einige etwas seriösere Cases, wie zum Beispiel jetzt bei Krones oder jetzt bei der London Tube. Für weitere Informationen gibt es auch sowas wie ein IoT-Cheat-Sheet. Ich habe nämlich einige IoT-Camps gehostet, und da sind sozusagen alle möglichen wichtigsten Informationen vorhanden, die du nutzen kannst, wenn du mit Tesselbots rumprobieren möchtest oder Raspberry Pis. Danke vielmals.